Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht los mit Emergency 72 von den Touring Breaks.
Will all my colors bleed for you?
Herzlich willkommen zu Hörbar immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Martina Gedeck, 51. Den ersten Teil ihrer Kindheit verbringt die Schauspielerin in Landshut. Mit 10 Jahren geht es mit der Familie ins wildere Berlin. Martina Gedeck studiert Geschichte und Germanistik, folgt aber bald dem Impuls, Schauspiel studieren zu wollen. Heute gehört diese Frau zu den profiliertesten Darstellerinnen Europas. Ihr Spiel prägte Filme wie Bella Martha, Das Leben der Anderen oder jüngst Die Wand. Unterschiedlicher können Rollen kaum sein. Alle Charaktere vereint in einer Frau. Und wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Martina Gedeck, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, nochmal herzlich willkommen auch an dieser Stelle.
Ich freue mich.
Sie kommen mit einer Mission. Es gibt gleich 2 Filme, die Sie gerne angesehen wissen würden, um ganz kompliziert einzusteigen. Und eigentlich setze ich sowas gerne ans Ende der Sendung, damit die Leute auch dran denken. Aber weil es 2 Sachen sind, können wir schon mal einsteigen. Auf jeden Fall mit einem Film, der am 8. Mai im Ersten läuft. Die Auslöschung. Ich würde auch gerne deswegen damit anfangen, weil Sie auch gerade eben, als die Musik lief, sagten, der Brandauer war doch auch da vor einiger Zeit. Das ist, glaube ich, jetzt 3 oder 4 Monate her. Ja, der war da. Denn Klaus-Maria Brandauer ist ihr Partner in Die Auslöschung. Und es ist ein schweres Thema, ein gutes Thema. Sagen Sie uns doch ein bisschen was über Ihre Rolle in diesem Film.
Ja, das ist, wie ich finde, ein ganz schöner und auch ganz wichtiger Film geworden, ein sehr intensiver Film. Und zwar passiert es, dass sich diese beiden Menschen ineinander verlieben, obwohl sie ja schon die 50 überschritten haben. Er ist ein sehr renommierter Kunstwissenschaftler, sie ist Restauratorin und es ist eigentlich die große Liebe für beide. Das ist ganz toll, dass der Film so ganz groß und positiv anfängt. Und nach 10, 15 Minuten denkt man, jetzt ist eigentlich alles gesagt. Jetzt könnte man eigentlich gemütlich nach Hause gehen. Und dann bricht eben diese Krankheit, Alzheimer-Krankheit herein. Der Ernst, die Figur, die der Brandauer spielt, hat erste Symptome, bekommt die Diagnose und man sieht eigentlich, wie die beiden damit umgehen, wie sie ihr Leben versuchen, trotz allem zu bestreiten. Der Film geht über 10 Jahre und wie diese Liebe eigentlich weiterhin bestanden hat und wie sie sich verändert. Also es ist ein ganz, 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 ganz großartiger Film, sehr intensiv.
Ich habe ich ihn eben schon gebeichtet, nur die erste Stunde sehen können, weil mein DVD-Player danach aussetzte. Und ich habe ihn mir direkt in Vorbereitung auf die Sendung angeguckt. Also ich weiß nicht, wie er ausgeht.
Es ist auch gut so, das soll auch der Zuschauer nicht wissen.
Genau, der darf es auch nicht wissen. Nach einer Stunde, und ich glaube, das ist nicht zu viel verraten, denn ob es soweit kommt, weiß ich nicht. Weiß man auf jeden Fall schon, dass er sich die Option offen hält, selbst aus dem Leben zu scheiden, beziehungsweise sie darum bittet, ihm zu helfen, wenn es soweit ist, wenn er sich nicht mehr kennt, sie nicht mehr kennt, nicht mehr lieben kann und bestimmte körperliche Symptome einsetzen oder er einfach sein Leben nicht mehr als lebenswert erachtet. Wenn man in einem gewissen Alter ist und die Eltern vielleicht auch pflegebedürftig werden, setzt man sich spätestens damit auseinander. Also ich glaube, keiner in unserer Generation hat nicht auch schon mal
darüber nachgedacht.
Mhm. Natürlich, es kann auch uns erwischen, klar. Man muss nicht unbedingt alt sein. Diese Option, jemanden zu bitten, beim Freitod behilflich zu sein, haben Sie darüber auch schon nachgedacht?
Nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Nein, zum Glück nicht. Also ich persönlich war nicht in der Situation und ich weiß nicht, es ist für mich, was dieses Thema angeht, so, dass ich glaube, dass es wichtig ist, dass da jeder seine ganz individuelle Entscheidung trifft.
Ja, klar.
Ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie eine Art, das soll auch der Film auf keinen Fall suggerieren. Es ist einfach nur, es werden halt verschiedene Optionen durchgespielt. Mhm. Und Judith in dem Film reagiert so, dass sie das Haus verlässt und ihn eigentlich verlassen will. Das finde ich ganz clever. Der Film berührt immer wieder gewisse Momente, weil er ja dann einfach auch springt, also Zeitsprünge von einem Jahr oder fünf Jahren. Das sind Momente, die wichtig sind. Natürlich kann es passieren, dass einen jemand darum bittet, aber das ist eine wirklich große, schwierige Bitte. Also
die größte Bitte.
Ja, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man mit sowas umgeht. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, kann dazu sonst auch nicht viel sagen. Das ist eine sehr schwierige Geschichte.
Ja. Haben Sie denn mit Brandauer vorher schon mal zusammen gespielt?
Nein, Brandauer kannte ich nur von bestimmten Begegnungen, die man so hat, wenn man Schauspieler ist, dann trifft man sich hin und wieder auf irgendwelchen Premieren oder so. Wir kannten uns, aber wir hatten noch nie zusammen gespielt und ich hatte mir das eigentlich immer gewünscht. Also seit ich ihn damals gesehen habe, ich glaube, das war Elsa, war mein erster Film mit ihm. Und ich dachte, das muss eigentlich, damals war ich quasi Anfängerin und hatte mir immer gewünscht, mit ihm zu spielen. Und ich muss sagen, dass das ganz, ganz fantastisch war. Es war eine ganz tolle Erfahrung, mit ihm zu arbeiten.
Wahrscheinlich muss bei einem Schauspieler wie Klaus-Maria Brandauer die Chemie noch mehr stimmen als bei vielen anderen Kollegen. Ich könnte es mir zumindest vorstellen. Ich weiß nicht, ob er...
Das ist so, bei einer Thematik, die so hoch angesiedelt ist, die so komplex ist, also wo es so ans Eingemachte geht, wo man als Schauspieler so aufmachen muss und so viel zeigen muss auch von Abgründen, ja, das ist ja eine ganz große Partie, das ist nichts, wo man sagt, gut, das ist ein Unterhaltungsstoff oder eine virtuose Figur, sondern das ist, da geht's gerade für ihn, also wenn er dann langsam in diese Krankheit geht, es gibt natürlich Momente von unglaublicher Verzweiflung und auch Scham und was weiß ich alles, was auch vielleicht in der Form auch Neuland ist dann, ja. Da braucht man jemand an der Seite, wo das wirklich stimmt und passt. Und man braucht jemand, der gleich stark ist. Man braucht jemand, der keine Angst hat vor diesen Dingen. Man braucht jemand, der mit einem mitgeht, wenn man ihn an die Hand nimmt und nicht sagt, nein, nein, Moment, ich bin auch wichtig ich mache jetzt meine Sachen oder so. Das muss zusammen sein und das muss ein Zusammenspiel sein. Und wir haben da wirklich zusammengespielt und das ist eine große Freude. Das habe ich in der Form, glaube ich, selten erlebt bisher in Deutschland, denn wir haben direkt vor der Kamera alles gemeinsam gemacht und es gab keinerlei Choreografien oder Absprachen. In dem Sinne, natürlich gab es eine Struktur, aber alles, was man sieht im Film, das ist wirklich in dem Moment entstanden und das kam auch durch seine ungeheure Kraft, die er hat.
Ich finde, dass ihm diese Rolle, wenn ich das so sagen darf, ich bin keine Filmkritikerin oder so und das mag auch etwas anmaßend klingen, aber ich finde, dass ihm diese Rolle besonders gut gestanden hat, weil er eigentlich sonst er ist ein sehr stolzer und erfolgsverwöhnter und auch eitler Mann. Und in dieser Rolle findet er sich, glaube ich, wieder oder kann man ihn durchaus auch als Person erkennen und trotzdem scheut er sich nicht, sich selbst oder diese Rolle, diesen Charakter zu brechen.
Das, was Sie gerade beschreiben, sind eben die Figuren oder die Rollen, die er gespielt hat, in denen man ihn kennt. Er hat solche Männer verkörpert, er hat erfolgreiche oder auch eitle Männer verkörpert. Er selber ist es überhaupt nicht, zumindest nicht in der Arbeit. Privat kenne ich ihn nicht, aber er ist es überhaupt nicht. Er geht wirklich in diese Räume und er hat ein ungeheures Spektrum und öffnet sich auf eine wahnsinnige Weise. Ich habe das selten gesehen. Und das kann er wirklich von 0 auf 100 in diese Emotionen gehen und einen mitreißen. Das ist ein Phänomen. Also für mich ist das einer der größten Schauspieler, die überhaupt auf der Welt sind.
Dear Prudence haben Sie mitgebracht von den Beatles. Wo ist es zeitlich einzuordnen?
Ja, die Beatles haben mich immer und begleiten mich mein Leben lang zum Glück.
Weil
ich die Beatles finde ich genial und ich meine, ich habe als Jugendliche, als 14-Jährige hatte ich eine Platte, die erste Platte von den Beatles, war auch meine erste Platte, die ich mir gekauft hatte und die habe ich von morgens bis abends gehört zum Leidwesen meiner Mutter. Dear Prudence ist natürlich ein Lied, was, das heißt ja, geliebte Vorsicht, Prudence ist natürlich ein Mädchenname, aber heißt eigentlich auch Vorsicht. Warum kommst du nicht, um ein bisschen mit mir zu spielen? Heißt der Text, Why Don't You Come Out to Play? Und das hat natürlich ganz viel mit meinem Beruf und mit mir selber zu tun. Ich fühle mich da sehr angesprochen.
Martina Gedeck ist heute hier zu Gast. Es ist wirklich schade, dass Sie, liebe Hörer, nicht zuhören können, während die Musik läuft, denn hier finden dann manchmal Gespräche statt. In diesem Fall ging es wirklich um die Musik und ich habe Sie staunend angeguckt, Frau Gedeck, weil Sie wie eine Musikwissenschaftlerin, aber nicht von der wissenschaftlichen Seite, sondern von einer sehr emotionalen Seite aus, sich immer wieder über diesen Text gefreut haben, den Sie wahrscheinlich geschätzte 800 Mal schon gehört haben und immer wieder sagten, was, warum sagen die Beatles, ist das nicht wunderbar, ist das nicht toll, was sie sagen?
Naja, won't you come out to play, dear Prudence, won't you come out to play, also komm raus zum Spielen. Das ist ja schon erstaunlich. Das ist ja eine Teenie-Band, also das geht ja, das sind ja, das ging ja um andere Dinge. Also das ist, aber es ist ein sehr, sehr poetischer Text. Also es ist die Texte haben schon was auch mit mir, mit meinem Beruf zu tun. Also ich höre sehr stark auf das, was drin liegt inhaltlich in den Liedern.
Und ich habe Sie gefragt, ob Sie gerne selbst Musikerin geworden wären?
Also ich habe, und daraufhin habe ich gesagt, dass ich darüber nie nachgedacht habe. Nur manchmal, wenn ich so meine Lesungen mache oder auch auf der Bühne stehe, dann denke ich so an so Rockmusiker, wo dann so 10, 20, 50.000 Leute in so einem Stadion sind und denke, mein Gott, was für eine unglaubliche Kraft diese Musik hat. Auch gerade, wenn man bedenkt, wie mühsam wir unsere Filme verkaufen müssen und versuchen müssen, sozusagen das alles irgendwie hinzukriegen, dass die Leute die Kultur auch wahrnehmen oder irgendwie kommen oder die Theater voll sind oder sowas. Und bei dieser Musik, da strömen die Leute und die Stadien sind voll und es hat eine solche Kraft und es ist so wunderbar, diese Musik. Also das versteht man ja auch, warum alle Welt da reinrennt, ich ja auch.
Ja, wobei die ja auch oft arbeiten müssen.
Ja, die Arbeit, es geht ja nicht ums
Arbeiten. Nein, aber im Sinne von Menschen darauf,
das stimmt. Das
zu stimmt bringen, natürlich. Ein Konzert zu besuchen
ist
oder was auch immer.
Ist natürlich idealisiert von mir, das ist klar. Immer wenn man so ein bisschen um die Ecke auf was anderes schielt, das ist ja meistens halt, entbehrt es jeglicher Realität.
Aber was es ist, also diese Kraft, die Sie beschreiben, ich habe da gerade gestern Abend mit einem Freund drüber gesprochen, der auch hin und wieder auf der Bühne arbeitet und der mir auch bestätigte oder sagte, wie viel Kraft da zurückkommt aus dem Publikum. Also das ist ja wie so ein, das ist ja eine perfekte Symbiose im Grunde, dass die Musik, die performt wird, ob nun auf der Bühne, ja doch in dem Fall auf der Bühne, dem Publikum sowas gibt, so viel Kraft gibt und umgekehrt der Künstler sich davon ja auch ernährt.
Ja, also das erlebe ich. Ich erlebe es natürlich im Kleinen bei diesen Wortmusikprogrammen, die ich mache, wo eben auch meistens sehr poetische Texte gesprochen werden, die ich spreche, performe und wo dann der Pianist danach dann wunderschöne Musik spielt. Das ist auch ähnlich, dass man spürt, wie das eine das andere befruchtet und wie auch diese Musik den Text trägt, aber umgekehrt der Text auch die Musik. Mhm. Also das ist geht ineinander und die Leute sind wirklich nach diesen anderthalb Stunden oft wie verwandelt. Das ist ganz, ganz schön zu sehen. Das erlebe ich sonst so nicht. Aber da merke ich auch, was die Musik für eine Kraft hat. Wenn man allerdings glaubt, wenn ich mir vorstelle, die Leute würden jetzt nur in so einem Klavierkonzert sitzen, dann würden sie vielleicht auch wiederum nicht ganz so viel davon haben. Also diese Kombi ist wirklich kongenial.
Das werden Leute, die regelmäßig Klavierkonzerte besuchen, wahrscheinlich bestreiten.
Das gibt immer Leute, die das reine Konzert rotieren, aber es gibt unzählige Leute, die eben diese Musik überhaupt erst kennenlernen, weil sie kommen ins Konzert, weil sie gerne hören möchten, wie ich die Texte vorlese und dann hören sie zusätzlich noch die Musik und das rotiert man dann nochmal ganz anders. Es gibt auch viele Leute, die in Konzerten einschlafen und die so tun, als fänden sie es ganz toll, aber in Wirklichkeit finden sie es langweilig. Also die gar nicht so wirklich die Musik gar nicht so richtig auskosten können. Also ich weiß nicht, ich plädiere auch für das reine Konzert natürlich. Sie kennen mich ja.
Das heißt, ich kenne Sie. Wir lernen Sie jetzt gerade kennen oder ich lerne Sie jetzt gerade erst kennen, wie auch unsere Zuhörer. Und eines der Lieder, die dazu beitragen werden, kommt von Sister Sledge, We Are Family. Welchen persönlichen Bezug haben Sie dazu?
Ja, da geht's ja um die Familie. Und sie singen We Are Family, I Got All My Sisters With Me. Und das hat mir immer so gefallen, weil ich halt zwei Schwestern habe. Und ich fand das einfach einen tollen Bezug, so dieses Lied mit den beiden, mit den Geschwistern, mit meiner Familie.
Sind Sie die Älteste?
Ich bin die Älteste. Ich habe zwei, meine Familie ist ja auch sehr wichtig für mich. Das ist so ein, und dieses Lied ist einfach fantastisch.
Ich glaube, die letzte ihrer Schwestern kam sogar in Berlin zur Welt, ne? Da ist, glaube ich, so ein Unterschied von 10, 11, weiß
richtig,
ich nicht, Jahren.
Genau.
Bisschen mehr darüber und über die Kindheit von Martina Gedeck können wir gleich jetzt erstmal We Are Family von Sister Sledge.
1. Hörbar Rust.
Heute mit der Schauspielerin Martina Gedeck und jetzt mit einer Coverversion des Songs No Diggity. Der ist mir neulich über den Weg gelaufen und ich finde ihn toll. Und der Interpret heißt Chet Faker. Das ist doch wohl eine Hammer-Version von No Diggity. Chet Faker heißt dieser Mann. Die Schauspielerin Martina Gedeck ist heute hier zu Gast. Eine gebürtige Münchnerin am 14. September. Wir haben fast, also wenn wir Freundinnen wären, könnten wir zusammen eine Party machen. Ich habe am 15. Ja. Geburtstag. Haben Sie denn mal in den letzten Jahren eine große Geburtstagsparty gemacht?
Nein.
Überhaupt eine Party?
Nein.
Gibt es einen Grund dafür?
Also bei meinem Geburtstag ist es eigentlich so, dass es immer zu kalt ist. Ich möchte gerne, wenn, dann draußen feiern. Aber das klappt immer nicht. Und ansonsten, ja, der Grund ist eher, glaube ich, der Bequemlichkeit geschuldet. Mhm. Ich bin auch gern so dann mit meinen Liebsten zusammen. Das sind dann nicht so ganz so viele. Das sind dann vielleicht maximal 20 Leute.
Naja, oder das ist aber
10 Leute, 15 Leute so in dem Dreh.
Wenn man denen ein bisschen Wein gibt, dann fangen die auch irgendwann an zu tanzen.
Und das mache ich schon, aber das ist keine große Party. Das ist eine mittlere bis kleine Party oder sagen wir mal eher ein Essen. Eine richtig große Party, da verstehe ich schon mindestens 100 Leute drunter. Und das habe ich lange nicht gemacht.
Eigentlich früher, nie, früher Kindergeburtstag gefeiert? Bestimmt, ne?
Ja, Kindergeburtstage natürlich.
Ja, weil ich will natürlich jetzt die Überleitung finden zu ihrer Kindheit, so. Deswegen stelle ich mich ein bisschen
Nein, das war natürlich, an. Nein, also die Kindheit, Kindergeburtstage, das war ja immer das Allerwichtigste. Da haben wir Riesenfeste gefeiert. Ich habe einmal was ganz Tolles gemacht, allerdings schon in Berlin, und zwar eine Schnitzeljagd haben wir erfunden.
Oh, super, ja. Oder?
Und das haben wir erfunden, das gab es damals noch nicht. Das, und da habe ich irgendwie 60, 70 Leute eingeladen und habe die alle gemischt. Also die mussten lose ziehen, wer mit wem dann im Auto sitzt und so. Und wir haben so eine Art Schnitzeljagd durch ganz Berlin gemacht mit den Autos, die den ganzen Tag gingen, mit einem unglaublichen System. Also haben wir wochenlang vorbereitet. Das war richtig großartig.
So, und ich als alter Schnitzeljagdfreund, der tatsächlich auf dem Ponyhof das letzte Mal an einer teilgenommen hat. Also Sie können sich ausrechnen, weil ich lange nicht da war, wie lange das her ist.
Ja.
Hab mir überlegt, kann man eigentlich heutzutage mit dem Internet und den Smartphones, könnte man eigentlich heutzutage auch noch eine Schnitzeljagd einfach so machen?
Ja, natürlich. Ich meine, ich weiß nicht, wie Sie Ihre gemacht haben. Bei uns, unsere Schnitzeljagd ist geboren aus dem Kinderspiel. Weil wir in Bayern, wo ich groß geworden bin, haben wir immer Schnitzeljagd gespielt als Kinder. Das heißt, wir haben immer kleine Aufgaben gestellt. Wir haben immer an bestimmten Orten Zettel versteckt, die gefunden werden mussten. Und da standen Aufgaben drin, die gelöst werden mussten. Und so haben wir es in der großen Schnitzeljagd auch gemacht. Wir haben zum Beispiel geschrieben, Fahrt zu Friedrich Schiller, am Balkon am Friedrich Schillers Balkon findet ihr die nächste Aufgabe. Und es gibt in Berlin jemanden, der Friedrich Schiller heißt. Und den haben wir angerufen, gefragt, ob wir da ein Riesenplakat aufhängen dürfen. Und da haben wir ein Riesenplakat, der hat gesagt, klar. Und da haben wir ein Riesenplakat aufgehängt und da stand die nächste Frage drauf. Und wir hatten natürlich ein Notruftelefon. Das hat damals meine Mutter gemacht. Immer wenn jemand nicht weiterkam oder irgendwie die Aufgabe nicht lösen konnte, kam er ja theoretisch auch nicht weiter. Also hat er dann anrufen können, da gab es Punktabzug und so. Und diese Dinge, die kann man natürlich hervorragend, auch ohne Smartphone, die muss man ohne Smartphone rausfinden.
Ja, solche Etappen, ganz klar.
Oder sie mussten für 1,11 Euro tanken oder solche Sachen.
Auch, das ist natürlich super
Ideen,
klar. Die BZ
von gestern finden. Das war die schwierigste Aufgabe übrigens.
Das ist bestimmt nicht anders. Das stimmt, ja. Und das sind super Aufgaben. Also ich finde, es muss wieder, also die Schnitzeljagd an sich muss ins Leben zurückgeholt werden. Und wenn Sie vielleicht inspiriert sind durch das, was Frau Gedeck gerade vorgeschlagen hat, weil ich habe mir wirklich lange den Kopf zermartert, was waren denn damals eigentlich die Aufgaben? Finde eine reife Banane, okay, ja, die kann man so, aber auch vielleicht so bestimmte Wissensfragen, finde jemanden, der weiß, wann, so. Und habe ich so gedacht, heutzutage kann man unglaublich viel ja übers Netz bestellen, googeln, wie auch immer herausfinden, hat denn so ein Spiel überhaupt noch Bestand? Aber jetzt, da Sie mit Ihren Ideen kommen, denke ich, ja, man muss nur ein paar Sachen sammeln.
Ja.
Schicken Sie uns Ihre Vorschläge an hörbar@radio1.de. Das sage ich ganz eigennützig, weil dann mache ich im Sommer nämlich eine Schnitzeljagd. Gut, zwei Schwestern haben wir eben gerade schon geklärt. Sie sind die Älteste. Und die zweite Schwester kam wann zur Welt? Wie
die
viel sind Sie auseinander?
Die ist so nah an mir dran.
Das ist ja gut. Das heißt, ja. Sie haben, wenn Sie sich, haben Sie sich gut verstanden.
Wir haben eigentlich alles zusammen gemacht, ja.
Mhm. Ja. Ihr Vater war Lebensmittelgroßhandelskaufmann. Mhm.
Das ist ein schwieriger...
Ja, also ich überlege, auf ein Scrabble-Brett würde das gar nicht passen.
Das ist eigentlich, das heißt eigentlich, er war Geschäftsführer der... damals der Rewe Egemi. Das heißt also eine Lebensmittelgroßhandelskette, die eben in Berlin auch stationiert ist. Ja. Und wo eben die ganze Logistik, wie die Ware hier ankommt und in Berlin verteilt wird. Dafür gibt es eine sogenannte Firma. Bei uns zu Hause ist es immer erst in der Firma. Das ist auch eine Firma gewesen. Und da war er dann irgendwann Geschäftsführer.
Er ist morgens aus dem Haus und abends spät wiedergekommen? Oder
er ist
war
morgens
schon
aus dem Haus, also, wobei wir morgens alle zusammen aus dem Haus sind. Mhm. Also
gemeinsam
aufgestanden sind. Ja, gemeinsames Frühstück hatten. Denn er ist auch so wie wir um 7 Uhr dann langsam halb acht aus dem Haus, hat uns auch manchmal mit zur Schule genommen und ist abends um 6 meistens nach Hause gekommen.
Das geht ja.
Als ich kleiner war, als wir noch in Landshut gewohnt haben, war das nicht so streng, das Programm. Da erinnere ich mich doch noch an eine richtige Präsenz, auch tagsüber teilweise. Das ist anders gewesen. Aber in Berlin war das ein ganz klarer Rhythmus, ein schöner Rhythmus und Wochenends war frei.
Das ist gut. Mhm. Landshut war auch Mädchenschule. Sie sind auf eine Mädchenschule gegangen, wo die Protestanten und die katholischen Kinder
noch... Ich bin in den ersten beiden Lebensjahren ganz normal auf eine gemischte Schule gegangen. Aber in den ersten beiden Lebensjahren, habe ich gesagt? In den ersten beiden Schuljahren. Entschuldigung. In den ersten beiden
Diese
Schuljahren.
Ehrgeizigen Eltern, die sie hatten. Unglaublich.
In den ersten beiden Lebensjahren, also in den ersten beiden Schuljahren bin ich auf das war eine gemischte Schule, aber das ging dann in der dritten Klasse mit einer Mädchenschule weiter. Also wurden Mädchen-Jungs geteilt.
Und Mädchen-Jungs und Katholiken?
Nee,
und
Katholiken, ja, das glaube ich, ja. Ja,
wow.
Und Katholiken, beziehungsweise es gab eigentlich fast keine Protestanten. Die paar Protestanten, die es gab, die durften mitlaufen sozusagen im katholischen Religionsunterricht. Aber nee, ich glaube, wir haben separiert Unterricht gehabt.
Und sonntags, klar, in die Kirche. Wer fehlte, musste sagen, warum er fehlt, musste einen Grund
Naja, das ist halt so, wie das jetzt auch ist. Die Kids sagen, wo warst du? Wo warst du gestern? Und ich war natürlich meine beste Freundin war Pfarrerstochter. Das heißt, da war das ganz normal, man ging in die Kirche. Fand ich auch schön, war auch, hat Spaß gemacht.
Simon & Garfunkel haben Sie mitgebracht, Celia.
Ja, Celia heißt eigentlich Cecilia und so heißt meine Großmutter.
Ah.
Und
mütterlicherseits?
Ja, und meine Großmutter war eine unwahrscheinlich tolle Frau, eine ganz, die hat also gehört ganz stark zu meiner Kindheit dazu, eine ganz kraftvolle, lustige Person, die den Laden mehr oder weniger geschmissen hat. Die hatte eben ein kleines Haus da auf dem Land und hatte also, wir waren da, das war für mich so die Freiheit überhaupt bei ihr zu sein. Und weil wir in den Ferien immer alle da waren und da waren eben auch viele meine Eltern, die ganzen Erwachsenen auch da und da gab es halt einfach immer, da gab es Riesenpartys. Wenn man das, nannte man nicht Party, aber da gab es
Riesenfeste
und alle kamen zusammen. Und ich fand dieses Lied eben, das haben wir immer gehört, wenn wir, als ich dann anfing, erwachsen zu werden, so mit 9, haben wir die ersten Tanzpartys gefeiert und da haben wir immer dieses Lied gehört. Und das war einfach, dann habe ich immer meine Großmutter gesehen, wie sie tanzte. Celia, you're breaking my heart, you're shaking my confidence daily. Und das passte so zu ihr.
Wie hat sie getanzt? Wie würden Sie das beschreiben?
Naja, sie hat, das war mehr so eine Art inneres Bild, was ich von ihr hatte.
Mhm.
Also als dass sie jetzt, dass ich jetzt sozusagen richtig vor mir gesehen, weil sie so temperamentvoll war.
Simon & Garfunkel's Cecilia oder Celia, mitgebracht von Martina Gedeck. Ja, in Landshut tickten die Uhren oder gingen die Uhren noch ein bisschen anders. Das war alles sehr beschaulich, kann ich mir vorstellen.
Und ja, für mich ja nicht. Als Kind ist alles aufregend. Also da war ich schon ganz froh, dass es so war, wie es war.
Ja, aber es war dann sicherlich, dieser Kontrast wird Ihnen ja dann sehr deutlich.
Ja, als wir nach Berlin kamen.
Ja, genau.
Ja,
mit 10, Sie waren 10.
Ich war 10, genau. Und das war natürlich vollkommen anders. Es ist eine Riesenstadt gewesen. Ich kannte solche Städte gar nicht. Und es war auch in allem eine andere Art von, also was heißt in allem? Bei mir geht es ja dann hauptsächlich, ging es damals um die Schule und um meine Schulrealität. Und das war sehr, sehr viel freier. Das kannte ich gar nicht. Die Art, wie die Kinder sich da verhalten haben in der Schule. Und das weiß ich noch, dass mich das sehr, sehr verschreckt hat fast. Also, dass man da so alles durfte, mehr oder weniger.
Die waren sicherlich auch frecher.
Mutiger? Das hält sich in Grenzen. Das war noch okay. So in der vierten, fünften Klasse war das noch in Ordnung. Aber ich weiß, dass als ich in der fünften war, die Abiturienten schon anfingen zu schwänzen und also die Schule zu schmeißen kurz vorm Abitur. Und da waren schon so diese Ausläufer vom Hippieismus und lange Haare und bekritzelte Parker. Jeansjacken und angesprühte Lederjacken und so Zeug. Das war schon alles sehr, sehr ungewöhnlich und hatte ich bis dato nicht für möglich gehalten.
Sie sind mit der Familie in eine große Wohnung gezogen am Theodor-Heuss-Platz, glaube ich, und hatten endlich ein eigenes Zimmer. Das war natürlich super in Berlin. Aber Sie werden ja sich vielleicht erinnern an so Sinneswahrnehmungen, Eindrücke, die sich schon noch von Landshut unterschieden. Also ich könnte mir vorstellen, so ging es mir damals, als ich erstmal in Berlin war, diese Luft. Ich war im Winter zum ersten Mal da, dass man so die Kohle, diese...
Genau, das hat man vom Osten noch, vor allen Dingen auch vom Osten. Wir waren ja im Osten dann auch hin und wieder. Und dieser Kohlegeruch im Winter, das ist was ganz Besonderes, was ganz typisch Berlinerisches. Das haben wir sehr geliebt. Das gibt's ja nicht mehr, ne? Eigentlich kaum.
Ja, es gibt ja noch so ein paar dieser Öfen stehen ja noch. Ja. Und wenn der Wind manchmal ganz komisch steht, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie aus den Schornsteinen heraus einfach noch so riecht.
Ja, das kann sein.
Manchmal auch an so warmen Tagen, dass man denkt, stimmt. Das ist dieser Geruch noch.
Ja, nee, das war natürlich für mich eine tolle Zeit dann auch, weil ich einfach viel machen konnte.
Erinnern
viel
Sie sich an
konnte.
Diese Charlotten? Also ich habe jetzt so ein ganz festes Bild, aber ich hatte eben auch ein ganz festes Bild von Ihrer Großmutter, die Sie beschrieben haben, und habe gelernt, dass sie ganz anders war, dass es eine ganz schmale, erotische Frau war. Ich hatte nämlich, so wie Sie sie beschrieben haben, so eine ganz beleibte.
So eine Omi,
aber mit so ganz viel Kraft vor meinem inneren Auge. Wenn Sie an diese Wohnung sich zurückerinnern, das wird doch bestimmt eine dieser riesen Altbauwohnungen gewesen sein am Theodor-Heuss-Platz.
Ja.
Gibt es ein Detail, an das Sie sich sofort erinnern? Sowas wie eine Mädchenkammer oder sowas? Mm-mm. Weil diese Altbauwohnungen ja oft ganz, was ganz Besonderes hatten oder
nee,
haben.
Nee, das eigentlich nicht. Nee, das war eine ganz normale, nicht besonders außergewöhnliche Wohnung, in der wir ja auch nicht lange waren.
Wir sind dann nach Zehlendorf gezogen.
Wir sind dann ziemlich bald weggezogen dort, ja. Es hatte eben auch damit zu tun, dass es keine Natur gab, und das fanden wir nicht so schön.
Sie hatten doch so einen Schrebergarten dann irgendwann.
Ja, nee, wir hatten eben keine wirkliche Natur. Man konnte nicht raus, man konnte nicht in den Wald oder so. Das war alles immer sehr umständlich mit diesen Parks. Es war schön, aber wenn man sozusagen aus einer anderen Also ich glaube, vor allem für meine Eltern war das dann wichtig, dass man einfach mal ein bisschen raus kann. Und wir Kinder, wir wollten auch raus spielen. Also es ist schon dort sehr urban. Ich glaube, das war einfach fremd auch. Also ja, für uns als Familie.
Und hat denn dieser erneute Umzug nach 2-3 Jahren bedeutet, dass Sie auch auf eine andere Schule gegangen sind?
Ja, also ich habe eine wunderbare Schullaufbahn hinter mir. Ich glaube, ich habe in einem und demselben Klassenverband gerade mal 2 Jahre verbracht. Ich habe 8-mal die Schule gewechselt. Immer aus irgendwelchen logistischen Gründen. Ja. Also nie, es hatte immer damit, dass ein Kurs nicht zustande kam, als ich Französisch lernen wollte, musste ich die Schule wechseln, weil das nicht angeboten wurde, oder eben hier dann, weil wir eigentlich innerhalb Berlins umgezogen sind, oder weil man dann sowieso die Klasse wechselte, weil man aufs Gymnasium kam. Also ich bin wirklich, oder weil ich dann meine in Amerika hatte oder so, also ich bin wirklich sehr, sehr viel, ich habe mich nie wirklich so eingebettet in einen Klassenverband. Das war ganz witzig.
Wenn Leute über Sie schreiben, Journalisten, dann fällt immer wieder auch der Begriff, sie ist ein Teamplayer. Sie kann sich unglaublich gut in so ein Team einfügen. Das ist ja bei jemandem, der immer wieder verwurzelt ist, eigentlich entweder eine erstaunliche Sache oder es liegt auf der Hand. Ich weiß gerade nicht. Sie mussten sich ja immer wieder neu arrangieren.
Ich habe eine Grundverwurzeltheit und das ist meine Familie. Und das ist etwas, was meine Heimat, das ist meine Heimat. Ohne das wäre ich nicht, könnte ich mich auch nicht bewegen. Aber dadurch, dass ich fest verwurzelt bin, kann ich mich sehr frei bewegen. Also ich kann sozusagen, ich kann nicht abheben oder davon fliegen. Das heißt, ich kann überall, ich kann mich überall hinbewegen. Und ich glaube, was ich mitbekomme habe von der Erziehung von meinen Eltern, von meiner Familie, von unserer Familie, von unserer sehr großen Familie, ist eine Toleranz anderen oder Fremdem gegenüber. Also ich habe nie, weil ich selbst sehr auch die Erfahrung gemacht habe, was das heißt, wenn man ausgegrenzt wird oder wenn man fremd ist oder wenn man komisch angeschaut wird, weil man
anders ist, habe ich dafür immer ein großes Verständnis gehabt. Mhm. Also mich konnte nicht schrecken, dass jemand jetzt irgendwie anders ist oder vielleicht nicht das die Kleidung anhat, die man jetzt im Moment gerade trägt oder vielleicht nicht so redet, wie es im Moment gerade angesagt ist. Das war in der Klasse, daraus besteht eine sogenannte Schulklasse ja aus nichts anderem, wenn es um die sozialen Kommunikationen geht. Und das war immer eine Katastrophe bei uns in allen Schulklassen. Wer nun dazugehört und wer nun der Beste ist und wer nun der, also nicht der Beste in den Noten, sondern der Angesagteste. Cool, ja. Und so weiter. Mhm. Und das war immer ganz schrecklich. Und ich habe mich dann immer eigentlich, wenn ich da nicht weiterkam, und das war meistens der Fall, habe ich mich immer mit denen befreundet, die so ein bisschen abseits standen. Und dadurch hat sich dann was integriert und oder beruhigt vielleicht auch. Und das war immer eine ganz gute, sozusagen intuitive Taktik, die ich da gefahren bin.
Weil Sie einen bayerischen Dialekt, als Sie kamen?
Als ich kam, nee, eigentlich nicht so stark. Ich weiß nur, dass ich nicht verstanden habe, warum man ey sagt. Ich bin auf dieses ey nicht gekommen. Was das bedeutet. Aber wir in Bayern sagen fei. Und das fei ist genauso seltsam. Ich bin fei gestern nicht zu dir gekommen, weißt du schon, gell? Ich bin fei. Und das fei. Und in ey. Und dann ey, dann waren wir da, ey. Und dann sind wir da hingegangen, ey. Und ich habe immer gedacht, warum sagt er jetzt ey? Das habe ich nicht verstanden. Ich glaube, ich weiß es bis heute nicht so recht. Ey.
Ey.
Und dann,
wir müssen ja die nächste Musik spielen, sehe ich gerade. Ja. Die Zeit ist so fortgeschritten. Dean Martin, Memories are made of this. Ist das ein...
Das bezieht sich auf mein geliebtes Amerika und mein geliebtes Jahr in Amerika. Ich habe da ja ein Austauschjahr gemacht und als ich dann zurückkam, wollte ich eigentlich Amerikanerin sein und auch für immer in Amerika leben. Ich war dann wirklich hin und her gerissen und ich finde, dieses Lied steht dafür, weil es heißt ja Memories are made of this.
Ja, genau. Wie alt waren Sie?
Ich war 16.
Und wo sind Sie hingekommen?
Nach New Jersey. Also in einen kleinen Vorort von New York City, muss man sagen.
In eine Familie?
In eine Gastfamilie, ja. In eine Gastfamilie mit zwei kleinen Kindern, 2 und 5. Das war hochinteressant.
Wenn Sie zwei Dinge nennen müssten, die typisch waren für diese Zeit, Lebensmittel oder abgesehen von dem Song, den Sie ja jetzt mitbringen, hat sich irgendetwas dort in Ihren Alltag eingeschlichen? Haben Sie irgendetwas so lieb gewonnen, dass Sie es danach auch in Deutschland weiterlebten, weiter aßen, weiter tranken, weiter machten?
Was ich mitgebracht habe, meinen Sie in dem Sinne?
Ja, vielleicht oder eine Angewohnheit, die von da kommt. Oder irgendeine Vorliebe für, weiß ich nicht, Muffins, Donuts, irgendwas typisch Amerikanisches, was heute zum Beispiel unter Umständen ganz alltäglich sein kann, weil sich das ja so ein bisschen vermischt hat, weil man das schon übernommen hat.
Oh, das weiß ich nicht. Bestimmt. Gibt es sicher vieles.
Wenn es Ihnen jetzt nicht einfällt, ist es nicht schlimm.
Es würde zu lange dauern, dann müsste ich jetzt einen Moment nachdenken.
Wir haben jetzt Gott sei Dank Musik, vielleicht fällt es Ihnen noch ein und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und wir haben nämlich noch die zweite Stunde der Hörbar, gleich im Anschluss an die Nachrichten. Jetzt aber erstmal Dean Martin, Memories are made of this, und zu Gast ist heute die Schauspielerin Martina Gedeck. The sweet, sweet memories you gave me, you can't beat. The memories you gave me. Take one fresh and
tender kiss. Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit der Schauspielerin Martina Gedeck und jetzt mit Pete Belasco, I Ain't Doing It. Radio 1, die Hörbar Rust, das war Pete Belasco, I Ain't Doing It. Die Schauspielerin Martina Gedeck ist heute hier zu Gast. Nach dem Abitur haben Sie, erstmal zum Abitur, Sie haben Leistungskurs Französisch und Deutsch gehabt. Und Sie sind auch jetzt noch jemand, der viele Sprachen spricht, weiß ich nicht so genau, aber da Sie viel für europäische Produktionen arbeiten, lassen Sie sich nicht synchronisieren. Sie eignen sich diese Texte dann an und lernen darüber dann ja wahrscheinlich auch die Sprachen.
Ja, ich werde ja oft auch engagiert, weil ich die Sprache kann. Also
welche Sprachen sprechen Sie?
Englisch, Französisch und jetzt habe ich Italienisch
angefangen. Ich habe auch schon auf Spanisch gespielt. Denn wenn das eine begrenzte Rolle ist, also wenn das nicht, wenn ich jetzt nicht ununterbrochen reden muss, sondern das überschaubar bleibt, dann kann man sich im Grunde jede Sprache aneignen für eine Rolle. Natürlich.
Sie machen das mit so einem Aufnahmegerät, ne?
Ich habe Italien zum Beispiel, die Sprache habe ich gelernt, einfach weil ich wollte immer schon Italienisch lernen. Und jetzt, wenn ich dann die Gelegenheit habe, wenn ich dort bin, habe ich ja auch einen sogenannten Sprachcoach, heißt das, eine Lehrerin oder ein Lehrer, der mit mir dann die Sprache, mit dem ich die Sprache lerne. Das ist fantastisch. Also das finde ich was ganz Tolles.
Für Dreharbeiten, wenn Sie da sind.
Ja, für Dreharbeiten, wenn ich dort drehe. Wenn ich nicht dort, ich habe jetzt meinen dritten Film dort abgedreht, wenn ich das nicht tun würde, würde ich wahrscheinlich nicht, hätte ich es nicht gelernt jetzt noch. Aber wenn man immer wieder dort arbeitet, dann macht es schon Sinn.
In irgendeinem ganz alten Interview haben Sie mal gesagt, dass Sie mit so einem ollen Aufnahmegerät, mit so einer Kassette richtig noch drin, sich von einem Profi den
kann sein, das ist
Text, ne, weil ich fand das so interessant, ja, dass Sie dann wie Kinder auch Songs lernen, dass man da auch so Karen Garore mitsingt.
Na, man muss die Texte, gerade wenn es um einen Akzent geht, muss man das hören. Das ist, das muss man immer wieder hören. Das ist eine schwierige Geschichte, wenn ich jetzt möglichst reines Britisch sprechen soll, einen britischen Akzent. Das ist eine schwierige Geschichte.
Bei der Wand war das ja alles ein bisschen anders.
Das war klasse. Da musste ich keinen Text machen. Danach hatte ich einige Wochen Aufnahme. Da habe ich die ganzen Voice-Overs aufgenommen. Aber da war ich frei.
Es soll ja Leute geben, die vielleicht jetzt gerade nach 8 Jahren Amerika oder Bogota zurückkommen nach Deutschland und sagen, die Wand, was ist die Wand? Die Wand ist ein Film, der sehr, sehr, im Grunde ein filmisches Experiment. Es hat funktioniert und daran sind Sie nicht ganz schuldlos. Es ist im Grunde eigentlich ein Einpersonenstück. Können Sie in 2 Sätzen zusammenfassen, worum es geht?
Das können Sie doch jetzt mal.
Ja, super. Es geht ja hier eigentlich um. Sind Sie es leid? Haben Sie zu oft über die Wand gesprochen?
Sie haben doch jetzt so schön einmal eine ganze Kindheit zusammengefasst. Das ist doch mit so einem. Das ist doch ganz einfach.
Sie sind der Gast. Sie müssen. Ja, es ist ganz einfach gut. Also eine Frau.
Nein, ich kann es auch erzählen. Das ist ein Roman von der Romanverfilmung von der Marlene Haushofer und sie ist. Es geht um eine Frau, die eben nach einem Wochenende mit ihren Freunden aufs Land fährt und in eine kleine Jagdhütte und die Freunde gehen noch was trinken und als sie zurückkommen, sehen Sie, ich krieg's nicht mehr zusammen.
Doch, na, ich lache nur deswegen, weil ich dachte, oh Gott, wahrscheinlich haben Sie es wirklich einmal zu oft gesagt, weil unglaublich viel PR gemacht wurde.
Also sie macht einen kleinen Ausflug auf eine Jagdhütte. Und sie möchte abends nicht mit ins Dorf gehen mit ihrer Cousine und ihrem Mann. Und als sie am nächsten Morgen aufwacht, sind diese beiden Menschen nicht mehr da. Und sie macht sich auf die Suche und stößt an eine unsichtbare Wand, die sich anfühlt wie Glas. Sie sieht aber nichts und merkt, dass sie eingeschlossen ist von dieser Wand und dass sie sich nicht, rausbewegen kann. Und dann ist das Ganze eigentlich eine Rückblende, weil wir sehen sie, wie sie 2,5 Jahre später eben schon sehr verändert, nachdem sie diese 2,5 Jahre dort ganz allein überlebt hat, sozusagen rückblickend eine Art Bilanz zieht und aufschreibt, einen Bericht schreibt darüber, was ihr widerfahren ist und wie es ihr dort ergangen ist. Und das ist im Grunde der Film. Das ist das, was ihr passiert ist dort.
Und das ist eben auch das Ungewöhnliche. Sie haben niemanden groß, den Sie anspielen können. Da sind Tiere, da gibt es eine Zeit lang einen Hund und da gibt es noch andere Tiere. Aber es ist im Grunde, Sie sind der Offsprecher, Sie lesen dem Zuschauer Ihre Aufzeichnungen vor, Ihre Gedanken vor.
Und genau.
Und das vielleicht Schönste an dem Film ist, dass Ihre Sommersprossen rausgekommen sind und seitdem sieht man sie mit Sommersprossen, weil sie wahrscheinlich die ganze Zeit draußen waren. Ich glaube, diese Dreharbeiten,
ich habe schon immer Sommersprossen, ja. Aber da sollten sie auch sichtbar sein, weil ich ja ungeschminkt gespielt habe. Ne, deswegen, also meine Sommersprossen habe ich schon seit ich klein bin.
Das kann ich mir vorstellen. Aber sie sind mir nie bei Ihnen aufgefallen. Und das ist jetzt so eine Rolle. Und danach habe ich Sie auch 2-mal einfach mit Sommersprossen gesehen. Und habe gedacht, aha, okay, alles klar, da werden Sie nicht mehr abgedeckt. Vielleicht hat das auch irgendwie ein bisschen was verändert, dass man das auch, seine Haut, keine Ahnung, dass man das nicht versteckt, dass man das jetzt zeigt. Oder ist das überinterpretiert?
Mir ist das egal, das machen die Maskenbildner, wie sie meinen. Mir ist es ehrlich gesagt sowieso relativ wurscht. Hauptsache, es sieht irgendwie einigermaßen normal aus.
Paolo Conte haben sie mitgebracht. Wir haben eigentlich
das ist ja natürlich
Italien.
Mein,
wieder,
ja, ne? Nein, Paolo Conte ist, der Bezug ist Bella Marta. Das ist wirklich ein Lied aus Bella Marta und das ist, da bin ich jetzt bei Bella Marta angekommen, natürlich ein ganz besonderer Film und dieser Song von Paolo Conte, der steht in der Mitte des Films, wo eigentlich alles im Aufbruch ist und wo die beiden Köche anfangen, sich anzunähern, zwar mit viel Streit immer noch, aber es gibt eine Art Koch-Contest und darüber läuft dieser wunderbare Song Komm mit mir, wir con me. Und wir haben den fantastischen Sergio Castellitto im Film gehabt, ein wirklich grandioser Schauspieler. Ja, das verbinde ich mit diesem Film und mit diesem Menschen.
Vieni via di qui. Ja, komm mit mir, via con me, Paolo Conte. Mitgebracht von Martina Gedeck, die heute hier zu Gast ist. Bella Marta, 2000 lief der Film. Sie haben sich, glaube ich, 3 Wochen lang auf diese Rolle vorbereitet, mit so länger, 3 Monate?
Ja, schon länger. Ja, ja.
Und Sie haben gelernt, dass dieses Küchenhandtuch, das Köche so einstecken haben, dass das eine bestimmte Bewandtnis hat, nämlich welche?
Also ich hatte natürlich da jemanden, einen wunderbaren Koch, der mir das gezeigt hat, wie das zu und her geht in der Küche. Und fällt einem auch auf, ich bin da in viele Küchen gegangen. Das war noch die Zeit vor den ganzen Kochsendungen im Fernsehen. Mhm. Es war noch nicht so wirklich erschlossen, dieses Gebiet. Und es gab da noch einiges und auch geheimnisvolle Dinge zu entdecken. Und dazu gehörte das Küchenhandtuch. Denn die greifen natürlich die Pfannen und also die ganzen Stiele der Dinge mit diesem Küchenhandtuch. Und das ist eben gar nicht so leicht. Also das heißt, da muss man eine gewisse Virtuosität entwickeln, dass sich das Handtuch nicht irgendwo verfängt oder dass man nicht aus Versehen abrutscht und dann hat man den heißen Stiel plötzlich in der bloßen Hand oder so. Das ist eigentlich als Schutz gedacht, nicht um sich abzuwaschen oder die Hände zu trocknen, das macht man wohl zwischendurch auch, sondern
als Wärmepuffer auch, sozusagen, ja
genau.
Okay.
Also eben nicht der Topflappen, sondern eben dieses Tuch.
Und sind Sie eine Wipperin geworden mit dem Schneidemesser? Weil das ist ja nach wie vor total faszinierend, wenn man sieht, wie Leute so tak, 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 tak.
Ich bin eine Wipperin geworden, aber die Hand, die sozusagen auf dem Zuschneidenden aufliegt, die nehme ich immer noch mit einem gewissen Sicherheitsabstand weg.
Also offenbar nicht gut genug, denn Sie tragen ein Pflaster an Ihrer linken Hand. Was ist da passiert?
Das kommt nicht vom Kochen? Das hat nichts damit zu tun, nein. Das bleibt mein kleines Geheimnis.
Aha. Okay. Ich scheue mich ein bisschen davor, diese Frage zu stellen, aber vielleicht ist die Antwort gar nicht so schlimm. Wenn es jetzt einen Film gäbe, der Ihnen, von dem Sie sagen, das soll meine Referenz sein. Ich weiß, es ist wahrscheinlich wie mit Kindern, wo man sagt, ich liebe euch alle gleichermaßen, auch wenn ihr unterschiedlich seid. Aber es gibt ja Schauspieler, die mit einem ganz bestimmten Film immer in Verbindung stehen werden, auch wenn sie noch ganz großartige andere Sachen danach gemacht haben oder davor. Und wäre es eher Bella Marta oder wäre es eher Die Wand oder wäre es ein ganz anderer Film bei Ihnen?
Da müsste ich, also wenn ich jetzt so zurückblicke, es ist Die Wand schon, das ist für eine bestimmte Zeit, also für die damalige Lebensspanne war das sicher Bella Marta. So, Die Wand, das läutet irgendwie ein anderes Zeitalter ein, auch in der Gesellschaft. Das ist eine andere Zeit jetzt. Bella Marta war so auf der Jahrtausendwende. Das war noch, das ist die alte Zeit noch. Das ist noch relativ analog alles. Und Die Wand hat schon mehr mit unserer jetzigen Zeit zu tun.
Gut, und das ist natürlich in der Außenwahrnehmung, sind Sie in Bella Marta natürlich eine sehr nahbare Person.
Ja.
Den man zu sich nach Hause einladen
möchte. Ja, Bella Marta ist
möchte.
Der Film, den das Publikum, glaube ich, am meisten liebt. Also den hat jeder
gesehen. Der lief
jeder
über ein
gesehen.
Jahr, glaube ich, im Kantkino.
Ja, er lief ständig und überall in allen Kinos. Er wurde auch im Fernsehen einige Male ausgestrahlt. Ein Film, von dem der damalige Produzent meinte, der Film hätte ein Problem, das sei seine Hauptdarstellerin. Ein Film, der fast überhaupt nicht ins Kino beinahe gebracht worden wäre, weil kein Verleih ihn rausbringen wollte. Ein Film, dem man alles Mögliche nicht zugetraut hat. Ein fantastischer und wirklich von mir
auch sehr, sehr, sehr geliebter Film. Und das ist eigentlich der Publikums... Wir haben damals, verstehen Sie, wir sind mit Kopien ins Kino gegangen, mit sehr wenigen. Und die Leute sind im Kino angestanden, weil sie nicht genug Plätze bekamen. Und dann waren aber die Kinos schon ausgebucht, also schon voll gebucht. Das heißt, wir hätten natürlich noch viel mehr Zahlen machen können, als wir sie gemacht haben. Aber ist egal, der Film hat seinen Weg gemacht. Wir waren im Fernsehen mit dem Film 3-4 Mal. Mhm. Es gab den DVD-Verkauf. Also das ist der meistgesehene Film, glaube ich, und der meistgeliebte Film auch vom Publikum jetzt hier in Deutschland. Und das Leben der anderen darf man nicht vergessen.
Genau.
Ich glaube, dass das Leben der anderen als Film, als Kunstwerk, als das, was er erzählt, der Film sein wird, der mit dem ich am meisten in Verbindung gebracht bin. Ja, ja. Weil das Leben der anderen einfach ganz viel über unser Land erzählt, zu einem Zeitpunkt, wo man das auch wissen wollte. Und über den Zusammenbruch des Ostens, das interessiert die ganze Welt. Und das ist in der ganzen Welt gesehen und wahrgenommen worden. Und dafür steht dieser Film. Der Film hat eine große Kraft und Bedeutung. Und der Film hat vielen Leuten ganz viel gegeben. Also ich war mit dem Film wirklich lang unterwegs in vielen Ländern. Und es gibt eigentlich kein Land, wo ich nicht, auch jetzt noch, wenn ich irgendwo drehe, werde ich auf diesen Film angesprochen. Jeder hat ihn gesehen und jeder liebt den Film.
Werden Sie auf Ihre Rolle als Ulrike Meinhof angesprochen? Auch. In der Bader-Meinhof-Komplex?
Sehr stark. Im Ausland ja. Das sind die beiden Filme, die man im Ausland kennt und liebt. Also die finden den Bader-Meinhof-Komplex grandios. Das ist auch für mich auch ganz interessant, weil er in Deutschland ja in Grund und Boden gestampft wurde von allen Seiten. Und Herr Eichinger, der jetzt über den grünen Klee gelobt wird, nicht mal einen kleinen Preis dafür bekommen hat, muss man auch mal ganz deutlich sagen. Also der sogenannte Bernd hatte große, war da nicht besonders glücklich, wie man mit ihm und seinem Film da umgegangen ist. Aber im Ausland, Hut ab, alle sind voller, und im Übrigen auch der Ulrich Edel, der den Film gedreht hat, der Regisseur. Im Ausland liebt man diesen Film und kennt ihn. Und also das sind die beiden Rollen, mit denen man mich verbindet, warum ich im Ausland seit 6 Jahren sehr viel arbeite.
Sie haben mit Helen Mirren gearbeitet.
Ja, mit Helen Mirren.
Die hat sich Sie ausdrücklich als Partnerin gewünscht.
Ja, nicht nur sie. Es gibt da immer sehr viele, die da mitsprechen und mitentscheiden, wenn ein Film besetzt wird, wo es wirklich um die absolute Hauptrolle geht, an ihrer Seite. Und alle Szenen habe ich ja mit ihr zusammen gespielt. Und das ist ein großer Weltstar, die Helen Mirren. Mhm. Also die schaut sich schon an, wer da mit wem sie da zu tun hat und ob das dann auch funktioniert und ob sie dazu Lust hat. Denn sie kann sich das ja auch aussuchen, was sie machen möchte. Mhm. Und das war schon sehr schön. Es war natürlich dann beim Nachtzug nach Lissabon nicht anders.
Mit Jeremy Irons.
Ja, da sind die Agenten dahinter, die amerikanischen Agenten natürlich, die sagen, oder auch die Geldgeber, die Produzenten und so weiter. Es sind immer viele, viele, viele Männer, die das entscheiden.
Männer.
Ich denke wohl hauptsächlich ja.
K-Star haben Sie mitgebracht.
Eine Frau und die singt Come on, ist das mal
Come on in my house.
Come on in my house. I'm gonna give you candy. Ja,
sie, ist das nicht aus Stadtgespräch? Haben Sie das da noch her? Ich glaube,
das kann sein, aber das habe ich damit gar nicht so in Verbindung gebracht jetzt, sondern ich finde es einfach grandios, wie sie singt, weil sie singt unheimlich cool. Und eigentlich ist es, glaube ich, also ich habe immer gedacht, das ist das Lied einer Prostituierten, aber es ist jemand, der sagt, komm zu mir, hier kriegst du Süßigkeiten. Sie singt so cool, das ist eine Haltung, die mir unheimlich gut gefällt, wenn man was verkaufen muss. Come on to my house, in my house,
I'm gonna give you candy. Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten und damit vierten halben Stunde der Hörbar, heute mit der Schauspielerin Martina Gedeck. Und jetzt mit John Grant, Pale Green Ghosts. John Grant war das, Pale Green Ghost. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Martina Gedeck. Martina Gedeck ist als Jungfrau eine außerordentliche Realistin. Ihre Einstellung zum Leben ist objektiv, sachlich und vernünftig. Was von außen an sie herankommt, wird erstmal gründlich analysiert. Finden Sie sich darin wieder?
Nein.
Nein?
Nein.
Dann gehen wir mal peu à peu vor. Eine außerordentliche Realistin? Ach doch schon.
Nein.
Nein?
Ach, überhaupt nicht. Ja, also ich meine, ich habe natürlich zwei oder mehrere unterschiedliche Ebenen, auf denen ich mich bewege. Und da gibt es ja noch den normalen Alltag dessen, all das, was dem Alltag geschuldet ist. Da bin ich mittlerweile ganz gut. Ich bin sehr organisiert. Ich bin auch gerne zuverlässig. Ich finde, wenn andere Menschen mit im Spiel sind, dass man dann auch eine gewisse Verantwortung hat. Und ich bin, glaube ich, das, was man gewissenhaft nennt. Aber ich habe natürlich eine andere, sage ich mal, Realität, die ich in mir trage und die auch mich ausmacht. Und das ist eine, die damit nichts zu tun hat. Und die hat, der liegt eine andere Realität zugrunde. Das ist etwas, was nicht so leicht zu greifen ist oder eher eine unsichtbare Welt, in der ich mich gerne aufhalte. Man könnte auch sagen, ich bin jemand, der sehr gerne träumt oder der sehr gerne kontempliert oder der sehr gerne einfach nur rumlungert. Oder man kann es irgendwie von außen beschreiben, aber von innen ist es jedenfalls eine Realität, in der ich bin und warum ich auch in den Beruf gegangen bin. Weil ich mich dann sozusagen in dieser fiktionalen Welt oder in dem nicht greifbaren Raum aufhalten kann und da leben kann und lebendig sein kann. Das ist erlaubt, sozusagen.
In der Reihe Ich habe einen Traum von der Zeit haben Sie etwas gesagt, das ich auch wiederum zitieren möchte. Ich schlafe viel und schütze die Dinge vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen. Es ist mir wichtig, diejenige, die ich im Traum bin, mitzunehmen in den Tag. Vielleicht können wir das tatsächlich auch noch mal trennen voneinander. Ich schlafe viel und schütze die Zeit vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, aber würden Sie es mir noch mal in Ihren Worten erklären?
Ja, für mich ist der Schlaf sehr wichtig. Ich weiß, dass sich im Schlaf bei mir sehr viel abspielt. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich Dinge am nächsten Tag dann kann. Zum Beispiel, wenn ich mich mit einer Figur, einer Rolle beschäftige oder wenn mich etwas beschäftigt, auch in meinem persönlichen Leben, das bewege ich eigentlich dann in meinem Herzen, bevor ich einschlafe, oft. Im Schlaf habe ich manchmal das Gefühl, zumindest kommt es mir so vor, ich weiß auch nicht, ob es so ist oder nicht, das ist mir ehrlich gesagt auch egal, aber im Schlaf wird es wie gebacken oder wie durchdrungen oder ja, wie gebacken, als würde ich das in so eine kleine Backstube legen und dann passiert das, ich muss gar nichts mehr machen. Damit wird das bearbeitet oder belebt oder so. Und am nächsten Morgen bin ich dann irgendwie eine andere geworden. Ein ganz kleines bisschen nur, aber ich merke, dass ich da meistens dann sehr friedlich bin. Alles, was ich sozusagen im Traum oder auch im Schlaf erlebt habe, das koste ich dann sehr aus. Also wenn ich das Glück habe und ausschlafen kann, was ich versuche immer zu tun, auch wenn ich früh aufstehen muss, dann bleibt das so ein bisschen bei mir und das nehme ich dann so mit in den Tag. Das hat mit Frieden zu tun.
Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass ich durch Träume, an die wir uns oftmals ja gar nicht erinnern, wirklich vieles klärt. Und dieses, es ist mir wichtig, diejenige, die ich im Traum bin, mitzunehmen in den Tag. Wenn man Pech hat, träumt man ja schlecht. Ich weiß nicht, was bei Ihnen auch so ist, dass man dann blöderweise auch manchmal eine Stimmung mit in den Tag nimmt und gar nicht abstreifen kann. Die durch den Traum entstanden ist.
Ja, das stimmt. Ich hatte neulich auch vor einigen Tagen so einen Traum, da bin ich aufgewacht und ich weiß jetzt leider nicht mehr, was es war, aber ich war richtig froh, dass ich wach war, weil ich war in einer jetzt weiß ich es wieder. Sehen Sie, das ist doch spannend. Ich habe geträumt und ich war im Traum überzeugt davon, dass es diesmal wahr ist, dass ich meinen Text nicht konnte und eine Theateraufführung stattfand, wo die gefilmt wurde und wo ich eine wichtige Rolle spielte und ich konnte diesen Text nicht. Und habe alle gefragt und habe gesagt, bitte, ich wusste, ich komme gleich dran und habe gesagt, gib mir doch nochmal schnell das Textbuch, ich muss mir das nochmal angucken und stellte dann fest, als ich ins Textbuch gucke, dass ich die gesamte Rolle vergessen hatte, es war eine Wiederaufnahme und als ich weiter das Textbuch anguckte, merkte ich, dass es eine andere Fassung war und dass mir dieses Textbuch nicht half und habe dann die anderen gefragt, ob sie mir ihr Textbuch und ich bekam einfach das Textbuch nicht. Also da bin ich dann aufgewacht. Das ist natürlich dann immer, ist man sehr glücklich, wenn man wach wird. Und dann fragt man sich ja, was bedeutet dieser Traum? Was will er mir sagen? Oder das ist, also ich bewege meine Träume und ich weiß auch, wenn ich sie aufschreibe, dass es eine Art innere Traumlogistik gibt, die, wenn ich es später lese, völlig Sinn macht. Oftmals habe ich, also ich habe mal vor vielen Jahren so eine Art, habe ich die Träume aufgeschrieben und dann habe ich
ein, zwei Jahre später das gelesen und dachte, eigentlich alles, was danach eingetroffen ist, die ist hier schon angelegt in den Träumen. In einer ganz anderen Sprache, der Traum hat eine andere Sprache, aber diese Sprache, wenn man sie lesen kann, es spricht ganz klar.
Sie haben als Kind mal geträumt zu ertrinken in der Isar.
Die Isar war für mich ein sehr, 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 sehr beeindruckendes Gewässer oder überhaupt ein beeindruckendes Wesen. Und dass man untergehen kann. Und wahrscheinlich habe ich da angefangen zu schwimmen oder schwimmen gelernt oder so. Ich wusste, wie das aussieht unter Wasser. Und das Ertrinken war nichts Unangenehmes. Das war eigentlich ein ins Wasser eingehen. Es war kein Angsttraum. Das war das Interessante daran. Es wurde grün und es wurde eigentlich immer schöner.
Ah,
und bis ich gestorben bin, dann war ich irgendwann tot. Das waren keine Angstträume. Also das waren angenehme Träume. Also ich habe ihn so gesehen, glaube ich, dass das zum Menschen dazugehört. Und es gibt mir irgendwie so ein ganz gutes Gefühl über mein Dasein auch, weil ich denke, eigentlich trage ich die Dinge, oder jeder Mensch in dem Fall, trägt sie in sich. Und wenn man sich darauf mehr besinnt oder immer mal besinnt, dann sieht man eigentlich, was für ein Wunderwerk man so ist und als was man so alles für Möglichkeiten hat in sich. Und da braucht man gar nicht so viel von außen. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache, der Mensch, das eigene.
Helfen Sie mir bei der Aussprache von Pietra Montecorvino.
Ja, richtig.
Aber der ist
Guaglione.
Guaglione.
Guaglione, das ist neapolitanisch und das habe ich von meinem geliebten neapolitanischen Maskenbildner geschenkt bekommen, die neapolitanische Musik. Die Neapolitaner haben ja die italienische Musik, wenn man so will, also das ist eine ganz urtümliche Musik und die haben sie, wenn man so will, erfunden oder sie sind sehr stark in der ursprünglichen italienischen Musik und diese Band, die haben das modernisiert, die alten neapolitanischen Lieder und haben sie wieder aufgenommen. Und Guaglione heißt, glaube ich, sowas wie Kaspar. Das ist so ein archaische Kaspar-Figur. Und ich war ja in Neapel und habe dort einige Wochen gearbeitet und ich habe diese Stadt so geliebt. Und die Stadt ist so ganz, ganz unübersichtlich und fremd und geheimnisvoll. Und ich fand sie auch sehr theatral und ich sie erschließt sich einem überhaupt nicht. Am Anfang ist man entsetzt darüber, wie alles dort ist. Und dann fand ich das immer spannender, die vielen Ebenen. Und deswegen habe ich gedacht, ich möchte auch ein Lied dieser wunderbaren Stadt widmen.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schauspielerin Martina Gedeck. Wir haben vorhin ja schon kurz über den Film gesprochen, der am 8. Mai ausgestrahlt wird, im 1. um 7:45, Die Auslöschung mit Klaus-Maria Brandauer und Birgit Minichmeier, die wir auch nicht unerwähnt lassen wollen. Es geht dabei um, sie sind Judith, seine Frau, und er heißt Ernst, ne? Ja, genau.
Mhm, ja.
Und leidet plötzlich an Alzheimer und das setzt sich fort und es ist, glaube ich, eingebettet auch in so eine Art Themenabend oder danach gibt es, glaube ich, in der ARD noch einen.
Die ARD hat da einen Themenabend draus gemacht, um das Ganze so ein bisschen einzubetten. Ja, das ist kein Rosamunde Pilcher-Film, keine Komödie, aber es ist ein unglaublich intensiver und ein Film, der wirklich um die Liebe dieser beiden Menschen geht. Das ist das Interessante daran.
Am 8. Mai um 20.15 Uhr im 1. So. Und jetzt gibt es aber auch noch einen Kinofilm, der kam vor 10 Tagen raus. Es ist ein kleiner Film, klein deswegen, weil jetzt außer Ihnen jetzt nicht so ganz viele.
Kein großes Budget. Wir haben natürlich mit sehr wenig Geld arbeiten müssen. Wir haben einen kleinen Verleih gefunden für den Film. Das ist ein Debütfilm von Carsten Unger und der Produzent Reza Baha ist in Köln gedreht. Ein sehr außergewöhnliches Drehbuch, wo es um
Der Bastard. Heißt
der Bastard, der Film. Ja, wo es um Gewalt geht. Gewalt, die Kinder eigentlich den Erwachsenen antun. Also es ist sehr spannend, weil das die Thematik ist eigentlich ganz ganz interessant. Das sind Kinder, zwei Kinder werden da angeschaut, die sind aus unterschiedlichsten Verhältnissen. Der eine Junge kommt aus sehr reichen Verhältnissen, das Mädchen aus armen Verhältnissen und beide sind vernachlässigt worden von ihren Eltern und sind an einem Punkt mit 13 Jahren, wo sie eben anfangen, Rache zu nehmen an den Erwachsenen. Und das ist ziemlich außergewöhnliches Ding, vor allem, weil das eben eine ganz eigene und sehr junge Handschrift trägt. Das ist was für junge Leute, finde ich, dieser Film. Obwohl auch Erwachsene sehr schockiert sind, die ihn gesehen haben. Und das war eine, ja, das ist eine, also auf den Film würde ich gerne hinweisen, weil es ein wirklich ein besonderes kleines Juwel ist, was sich anzuschauen lohnt.
Der Bastard.
Der Bastard und ja, mit da spielt natürlich, da spielt also die Hauptrolle neben mir spielt der Markus Kroyer, den man kennt aus Wer früher stirbt, ist länger tot. Beate Meers ist eine sehr bekannte Schauspielerin, Stefan Schad, zwei wunderbare Kollegen, die die Eltern spielen. Aber in kleinen Rollen sind dabei eben auch Hans Zischler und Sibylle Kanonika und an meiner Seite eben zu meinem großen Glück und meiner Freude mein geliebter Thomas Thieme, der den Polizeioberkommissar spielt. Also das sind schon, es ist schon ein Pfund von tollen Schauspielern beieinander.
Wir sind fast durch. Gleich spielen wir noch Schubert. Und bevor Sie mir sagen, warum Sie dieses Stück ausgewählt haben, muss ich Sie auf Nippes ansprechen. Weil einerseits haben Sie sich mal selbst als Nomadin beschrieben und gesagt, ich bin jemand, dessen Herz an nichts Materiellem hängt. So, aber Sie sammeln Nippes.
Na, sammeln wäre zu viel gesagt, aber es hat sich doch, sagen wir mal, es hat sich immer wieder was Kleines angesammelt. Und das ist natürlich typisch, gerade wenn man unterwegs ist, dann sieht man hier da mal was und da mal was und man möchte sich mit irgendwie so kleinen, ich mag halt auch gerne diese Zauberfiguren und Märchenfiguren und ich habe immer gedacht, das verwandelt sich alles dann, wenn man schläft in lebendige kleine Wesen. Das hatte ich als Kind immer gedacht. Deswegen hatte ich als Kind immer so kleine Figürchen überall, also so kleine Figürchen rumstehen. Nicht besonders viele, so 3, 4 oder so. Aber irgendwie habe ich da so eine Affinität. Also ich habe schon Dinge zu Hause, die man normalerweise nicht rumstehen hat. Oder
zum Beispiel,
zu denen mein Mann sagen würde, es ist ein Staubfänger. Ich habe zum Beispiel kleine Tiere, kleine seltsame Figuren.
Aus Porzellan, egal.
Aus Porzellan, aus Plastik, aus allem möglichen. Ja. Mhm. Also, und die stehen natürlich eng gequetscht auf engem Raum. Also die stehen nicht so wie im klassischen Sinne rum. Mich hat das damals sehr beeindruckt. Ich hatte nämlich in der Familie gab es eine Frau, die ich sehr beeindruckend fand. Die hatte eine Wohnung und da standen auch Figuren rum auf den Regalen. Und die durfte man aber nicht berühren. Und wenn man sie berührt, und ich habe sie dann heimlich berührt und habe sie heimlich angeschaut, aufgehoben und wieder zurückgestellt. Und sie wusste, dass ich diese Figur in der Hand gehabt hatte, weil sie wusste genau, an welchem Platz diese Figur stand. Und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und so ist es bei mir nicht. Also die stehen irgendwie kreuz und quer.
Sie haben gerade eben Ihren Mann angesprochen, den Schweizer Regisseur Markus Imboden. Das Einzige, was ich zu ihm fragen möchte, er ist bekannt als Technikfreak, als jemand, der sich da gerne reinfuchst und viele Gerätschaften hat und so weiter. Hat er aktiv mit diesem Fable Einfluss auf Ihr Leben genommen? Sprich, hat er bei Ihnen Funksteckdosen angebracht oder irgendwelche automatischen Vorrichtungen?
Nein, das macht er nicht, weil er kennt mich ja auch und er weiß, dass also er ist ja ein sehr liebevoller Mensch, der mich nicht ins Unglück stürzt oder in Dinge reinstürzt, die dann für mich kompliziert werden. Aber er hat sich doch um die Installation des Fernsehers zum Beispiel gekümmert. Das sind schon so Dinge, die er gerne macht. Oder dass er mir ans Herz gelegt hat, ich sollte mir doch ein iPhone zulegen und so weiter. Dass er
ein mich da, Smartphone meinen ja, Sie sicherlich.
Also, dass ich mich da so ein bisschen hinbewege und die Berührungsängste verliere. Ja, ja. Ich bin da ganz gut gebackupt durch ihn. Das ist mein Glück, sonst alleine käme ich damit weniger gut zurecht.
Gut. Warum jetzt Schubert?
Und
was
ganz genau? Kurz sagen, ja, natürlich in anderen Dingen hat er natürlich auf mein Leben Einfluss genommen.
Selbstverständlich. Ich habe sie ja jetzt nur nach den technischen Sachen gefragt, weil ich stelle mir vor, so ein technikversessener Mensch, der dann sagt, pass auf, du Schatz, pass auf, hier ist eine Fernbedienung. Es ist alles ganz einfach. Du musst immer nur hier drauf, dann gehen alle Lampen in der Küche an und wenn du hier drückst, dann geht der Herd an, das Induktionsfeld.
Das haben wir nicht.
Also Schubert.
Schubert, das ist eben mein Partner in den Wortmusikprogrammen, Sebastian Knauer, ein wunderbarer, grandioser Pianist. Das Stück möchte ich vorstellen, weil es frühlingshaft ist und weil wir lange auf den Frühling gewartet haben. Und immer wenn ich es höre, dann denke ich daran, wie das alles im Moment draußen aussieht. Und das ist einfach ein wahnsinnig schönes Stück.
Gut, ich danke Ihnen für die vergangenen 2 Stunden.
Danke Ihnen.
Und schön, dass Sie zugehört haben zu Hause, wenn Sie zu spät eingeschaltet haben. Es gibt diese Sendung wie auch andere Sendungen als Podcast und es gibt die Radio 1 App. Das heißt, Sie können mit Ihrem Smartphone, egal wo es herkommt, überall Radio 1 hören, wo Sie gerade sind. Ist das nicht schön? Sie brauchen nur ein Netz. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag und bis nächste Woche. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.